Herzlich willkommen zu Katechon, dem Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus.
Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Katechon. Mein Name ist Tarno Gerke und neben mir sitzt mein Kollege Jonathan Danubio. Herzlich willkommen.
Hallo, hallo.
In der heutigen Folge wollen wir uns dem rumänischen Religionswissenschaftler Mircea Eliade widmen.
Eliade, Religionswissenschaftler, vor allem in dieser Funktion bekannt, war natürlich, das heißt natürlich, er war auch noch Schriftsteller, viele literarische Werke verfasst. Ich sage da auch gleich nochmal ein Wort zu. Geboren wurde er jedenfalls 1907 in Bukarest und gestorben ist er 1986 in Chicago. Eliade wird in konservativen Kreisen recht viel rezipiert und da stellt sich natürlich die Frage, was macht ihn für Konservative so interessant? Und bekanntlich tun sich Konservative ja doch immer recht schwer mit der Moderne und gewissen modernen Ausprägungen und Auswüchsen. Und das Faszinierende bei Eliade ist, dass er der modernen Welt, wie wir sie kennen, eine ganz anders geartete Welt gegenüberstellt, nämlich die Welt des archaisch-mythischen Menschen, den er auch den Homo religiosus nennt. Und diese Gegenüberstellung impliziert bei Eliade, auch wenn er es nicht immer ganz deutlich ausdrückt, doch immer auch ein Werturteil. Also im Grunde ist Eliade jemand, der die Verlustrechnung der Moderne aufmacht und aufzeigt, was durch die Entsakralisierung, durch den Verlust der religiösen, metaphysischen Dimension verloren gegangen ist. Also sein Thema ist immer, wenn er über Religion spricht, gleichzeitig immer die metaphysische Verkümmerung des modernen Menschen. Und gleichzeitig hat er, glaube ich, den Anspruch, indem er die religiöse Welt des archaisch-mythischen Menschen beschreibt, dieses Weltbild ein Stück weit auch zu reaktualisieren. Ja, also wir kommen noch im Laufe des Podcasts auf die Rolle des Reaktualisierens von Mythen zu sprechen. Jedenfalls ist das der Punkt, der ihn für Konservative eben so interessant macht. Und er wendet sich mit seiner Religionswissenschaft auch gegen den Hochmut der heutigen Naturwissenschaften, die sich eben ein Monopol auf die Weltdeutung anmaßen. Und wir haben ja beide bei den Vorbereitungen auch gemerkt, dadurch, dass dieses mythische Weltbild dem modernen Menschen, also auch uns so fremd ist, ist es recht schwer, das immer auf den Begriff zu bringen und auch möglichst verständlich rüberzubringen. Aber ich hoffe doch, dass uns das gelingt. Ja, ich hatte ganz kurz gesagt schon, dass Eliade auch ein Literat ist. Wer öfter unsere Podcasts hört, weiß ja, dass wir ein Faible auch für die Literatur haben. Also es sei hier nochmal erwähnt, ich glaube, fast alle Romane wurden von ihm auch ins Deutsche übersetzt, im Hansa und Suhrkamp rausgekommen. Und nur damit das nicht unter den Tisch fällt.
Genau, so meinen Kenntnisstand nach auch in Rumänien tatsächlich eher bekannt als Literat, denn als Religionswissenschaftler.
Ja, das kann gut sein, ja. So, du willst uns
Person erzählen. Das werde ich gerne tun. Vorher möchte ich allerdings noch mal kurz da einhaken, was du gesagt hast. Diese Komplexität des Eliadischen Werks. Also es ist natürlich so, uns begleitet ja Eliade schon beide ein paar Jahre und man gewöhnt sich ja auch an diese Art des Denkens. Und wie du auch schon sagtest, es ist im konservativen Lager populär. Es gibt Denker, die denken ähnlich, die haben ähnliche Ansätze, also Stichwort integrale Tradition wäre da noch zu nennen. Aber trotzdem möchte ich noch mal einen Schritt zurück und auf meine erste Eliade-Leseerfahrung verweisen, um noch mal klarzumachen, wie komplex das eigentlich ist, weil es tatsächlich auch herausfordernd ist. Also es ist komplex, weniger sprachlich komplex, sondern einfach in der Form, dass es uns, wie du auch schon gesagt hast, eine Welt präsentiert, die wir so nicht mehr kennen. Eine Weltsicht, die grundlegend anders ist als die moderne. Und man ist ja als moderner Mensch, ist ja nicht damit vertraut, regelmäßig sein eigenes Weltbild zu hinterfragen. Und wenn dann Eliade ankommt und quasi ein komplettes Gegenteil aufzeigt, ist es erstmal schon irgendwie herausfordernd, auch gedanklich. Und ein Beispiel, das habe ich dir auch schon erzähle ich dir immer ganz gerne, weil ich das so prägnant fand, das habe ich, als er das erste Mal Eliade gelesen hat, kam das auch, ich weiß gar nicht, ob das in seinem Schamanismusbuch war, aber da hat er auch erklärt, wie der Schamanismus eben funktioniert oder welche Methoden sind. Und da ist eben ein Beispiel, dass er sagt, ich weiß gar nicht, ich glaube, es waren die nordamerikanischen Indianer, auf die er sich da bezieht. Und genau, dann nimmt er ein Beispiel von einem Schaman, der, das ist ja so Allgemeinwissen, sich dann oftmals als ja, so Tierkleider umwirft und so weiter und so Tiergeräusche nachahmt und so weiter. Und das wirkt natürlich erstmal irgendwie asynchron, aber mit der iliadischen Deutung, oder so ist eben seine Deutung, dass er sagt, indem dieser Schamane sich in diese Tierfigur begibt, wird im Prinzip ein urmythischer Zustand hergestellt, der nach dem Fall sozusagen in die Welt, in die Realität verloren gegangen ist. Also indem, dass der Schamane in Tiersprachen kommuniziert und sich selbst als Tier verkleidet, knüpft er im Prinzip an die heilige, verloren gegangene Zeit an und reaktualisiert sie dadurch. Und das fand ich irgendwie ein sehr plastisches Beispiel, um mal aufzuzeigen, in welche Richtung sein ganzes Denken geht und sein Werk.
Er ist auch insofern ein schönes Beispiel, das auch zeigt, was mich bei Iliade immer beeindruckt, dass er auch Phänomene, sei es jetzt Schamanismus oder auch Kannibalismus und so weiter, dass er die wissenschaftlich ernst nimmt und auch einer der ersten ist, soweit ich weiß, der sich solchen Phänomenen zugewandt hat und gesagt hat, ja, die haben innerhalb des mythischen Weltbilds eine spezifische Funktion und es ist albern zu sagen, irgendwie, dass das absurd ist oder sonst etwas, das geht vollkommen an der Sache vorbei, sondern er nimmt die Phänomene ernst, also du wirst da sicherlich später auch nochmal was zu sagen, aber das fällt eben auch nicht nur an diesem Beispiel, sondern generell bei ihm auf.
Ja. Genau, in seinem ganzen Ton auch und dementsprechend nimmt man sie dann auch ernst und man kriegt so seine moderne Arroganz, die man automatisch irgendwie hat, wenn man in diese Welt geboren ist. Ja, die legt man so ein bisschen dadurch ab.
Ja.
Aber das nur noch mal vorneweg. Genau, aber vielleicht sind erstmal ein paar biografische Daten interessant, oder was heißt Daten, ein paar biografische Ereignisse, gerade in seinem frühen Leben, sind interessant. Du hattest ja gerade auch schon gesagt, Iliade gelebt im 20. Jahrhundert. Und wie so oft im 20. Jahrhundert ist dieses Leben kein bürgerlich geradliniges, sondern gerät zwischen Ideologien, zwischen Umwälzungen und so weiter. Und so ähnlich war es bei Iliade. Auch vorweg vielleicht noch mal ein paar Anekdoten, die sich auch immer um ihn rankten. Also zum Beispiel, dass er versucht hat, ein Buch pro Tag zu lesen. Also da sieht man, und ich vermutlich wird er es auch geschafft haben, aber da sieht man schon seine Lesewut und seine Materialsucht schon fast, sich alles anzueignen. Oder ja, noch bekannter wahrscheinlich die Anekdote, dass er nur 20 Minuten am Tag geschlafen hat und dann über den Tag verteilt mehrmals, um eben mehr Zeit zum Lesen zu haben. Also quasi besessen von seinem Gegenstand und von seinem Antrieb. Ja, genau, und das Ganze beging auch schon in jungen Jahren. Im Alter von 10 hat er bereits erste populärwissenschaftliche Aufsätze, müsste man das wahrscheinlich nennen, veröffentlicht, dafür aber auch lokale Auszeichnungen bekommen und schon in, wie gesagt, diesen jungen Jahren sich alles angelesen, was möglich war, hat leider davon auch eine Augenkrankheit ja, davon getragen, die ihn dann leider oft auch beeinträchtigt hat. Ja, das sind dann die Opfer, die man bringt. Genau, aber ein prägendes Ereignis, also beziehungsweise seine richtige Biografie beginnt dann im Studium, wo er den rumänischen Philosophen Ionescu kennenlernt. Genau, also Studium der Philosophie und so weiter. Und da wird er eben stark von Ionescu, einige werden den Namen vielleicht auch schon mal gehört haben, beeinflusst und die Idee, für die Ionescu in der Zeit steht, also Anfang des 20. Jahrhunderts, in den 20er Jahren, also für die Erneuerung des religiös-orthodoxen Bodens in Rumäniens. Also diese Erneuerungsgedanke ist da sehr stark und Iliade hängt ihm an.
Wobei man vielleicht mal ganz kurz präzisieren muss, also wir reden hier nicht von der russisch-orthodoxen Kirche, sondern von der rumänisch-orthodoxen. Ja,
das genau, obwohl es, glaube ich, bei Ionescu eher darum geht, die geistige Tradition aufzurufen, zu reaktualisieren.
Ja, ja, das kann sein.
Genau, und aus diesem Impuls, also wie gesagt, Iliade ist da sehr früh eingebunden und hat da auch persönliche Motivationen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Auf jeden Fall wird er dann 1927 Mitbegründer der sogenannten Generation, was ein Kreis junger Schriftsteller und Künstler in Rumänien war, die sich eben für die Schaffung neuer geistiger Werte eingesetzt haben. Also solche Bewegungen können wir in ganz Europa in dieser Zeit beobachten. Genau, dann nach der Beendigung seines Studiums reist Iliade nach Indien und in seinem Tagebuch notiert er vor seiner Abreise die prägnanten Worte: Ich sehne mich nach Gott, ich wünschte, er wäre. Also das zeigt vielleicht auch schon mal die Nähe zu seinem Gegenstand und die persönliche Motivation, sich mit dem Heiligen, wie er es später nennen wird, auseinanderzusetzen. Und ja, seine Indienreise, wo er dann das Yoga studiert, was selbstverständlich nichts zu tun hat mit dem, was man heute aus Studios in urbanen Zentren kennt. genau, woraus dann auch später seine Yoga-Promotion folgt. Genau, da hat er aber gleich durch diese Erkenntnis des Andersartigen oder des Fremden führt ihn das persönlich noch stärker zu seiner eigenen Tradition zurück. Ja, das ist ja im Prinzip auch so ein bisschen, was wir gerade gesagt haben, dass man durch die Kenntnis des anderen auf einmal einen anderen Blickwinkel bekommt. Mhm. Und das war bei ihm auch sehr stark. Als er dann aber aus Indien nach Rumänien zurückkommt, engagiert er sich bei der sogenannten Eisernen Garde. Und Herr Nobel, vielleicht können Sie da kurz noch mal was zu sagen, was es damit auf sich hat.
Ja, die Eiserne Garde oder auch die Legion Erzengel Michael genannt wurde von Corneliu Codrianu in den 20er Jahren als kleiner Kreis erstmal von Leuten gegründet, und das wurde dann im Laufe der 30er Jahre zu einer Massenbewegung. Die Eiserne Garde ist jetzt ganz vereinfacht gesagt die rumänische Spielart des Faschismus, und es zeichnet sich ideologisch durch eine Mischung aus radikalem Antisemitismus, rumänisch-orthodoxem Glauben und einem extremen Nationalismus aus. Und die Eiserne Garde hatte nicht nur auf Iliade, sondern auf einen Großteil der jungen rumänischen Intellektuellen eine unglaublich anziehende Wirkung. Also ich denke da an meinen Jugendphilosophen Emil Cioran, der ja ein Zeitgenosse und auch Freund von Iliade war. Die sind später dann auch nach Paris ja beide gegangen. Und ja, Cioran beschreibt die Lage sozusagen, dass der die Lage der, man ist jung, man ist sehr gebildet, aber arbeitslos, und man hat das Gefühl, alles stagniert. Und der Faschismus oder die Eiserne Garde erschien dann als ein dynamisches, vitalistisches Moment, als eine Bewegung, die Leben verspricht. Also das meinte eben Cioran, war der Grund, warum er sich angeschlossen hat. Und diese Dynamik kann man heute wahrscheinlich nicht mehr so nachvollziehen, aber das war auch einer der Gründe, glaube ich, warum Iliade sich auch dem angeschlossen, wobei natürlich bei beiden auch dieser, ja, diese religiöse Sinnsuche noch hinzukommt, weil beide sind eben sehr religiöse Denker auf ihre Art und Weise. Und ich glaube, man kann auch für beide deutlich sagen, dass sie jetzt keine Antisemiten waren. Das war jetzt nicht der Grund, wir mögen keine Juden, deswegen sind wir bei der Eisernen Garde, sondern es ist ja, ich würde sagen, vielleicht eine metaphysische Heilssuche, zumindest bei den beiden.
Ja, absolut. Aber ja, aufmerksame Leser werden es wahrscheinlich bereits erahnen, dass Iliade als Religionswissenschaftler, der er später wird, natürlich wird ihm dieses Engagement in der Eisernen Garde, was kurzzeitig ging, aber er zugleich auch Artikel in Zeitschriften veröffentlicht hat, die der Bewegung nahestanden und solche Sachen, dass es ihm natürlich auch später von anderen Wissenschaftlern vorgehalten wurde oder bis heute wird, obwohl man sagen muss, dass die Kritik, die taucht natürlich auch in religionswissenschaftlichen Einführungswerken zu Iliade auf. Allerdings muss man sagen, dass sie auch da tatsächlich gar nicht so stark ist, weil wirklich, wer sich Iliades Werk anschaut, bei dem kann man wirklich keine Spur von Nationalismus, von Chauvinismus, von Antisemitismus erkennen. Also das ist wirklich ja an keiner Stelle nachzuweisen. Eher im Gegenteil, er positioniert sich ja auch aus dem, was du am Anfang gesagt hast, also indem er natürlich so moderne kritische Töne hat, ganz klar gegen Faschismus und Kommunismus eben als Spielarten der Moderne, die er dann natürlich kritisiert und ablehnt. Also das ist vielleicht der Vollständigkeit haltbar. An dieser Stelle dann vielleicht noch einen biografischen Punkt, dass Iliade 1940 nach Paris flieht und da dann im Prinzip seine Karriere als Religionswissenschaftler beginnt. Da lernt er dann Kollegen kennen wie Dumézil oder C.G. Jung. C.G. Jung und Iliade werden auch oft in einem Atemzug genannt. Also da gibt es große Parallelen auch im Denken. Nur für Leute, die das jetzt irgendwie einordnen möchten. Genau, und da entsteht im Folge dieser Pariser Zeit eben auch seine größten, ja, wissenschaftlichen Werke, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Also wichtig am Biografischen finde ich einfach, dass man schon früh sehen kann, dass er eine sehr große Leidenschaft für dieses Thema hat, eine sehr hohe persönliche Motivation und eben eine Nähe zum Gegenstand, also zur religiösen Sinnsuche, zur Religion als solcher eben gegeben ist, die ihn immer motiviert hat und ich denke auch bis zum Ende weiterhin motiviert hat. Ja, vielleicht das soweit zum Biografischen.
Wie ist er denn in Amerika gestorben? Er ist ja in Chicago gestorben. Ich glaube, er ist dann noch emigriert, ne? Also weiter dann nach Amerika, genau, war dann da Dozent.
Lehrauftrag,
ne?
Genau. Ja,
genau, und so. Also nur, falls genau, sich jemand fragt, wie er von Paris nach Amerika gekommen ist. Also
ja, von Rumänien, Paris.
Viel rumgekommen auf
jeden Fall. Viel rumgekommen. Wie du auch, wir auch vielleicht noch sagen müssen, dass er ein großes Sprachentalent war, viel Sprachen beherrscht hat, auch von den indigenen, wahrscheinlich mittlerweile ausgestorbenen Sprachen.
Und Sanskrit hat er ja auch in Indien gelernt. Also genau, das schon beeindruckend.
Schon früh, ja. Genau, also wir hatten es gesagt, Iliade als Religionswissenschaftler, unter diesem Blickwinkel werden wir uns ihm auch in dieser Folge widmen, also eben nicht als Schriftsteller oder Literat, sondern eben als Religionswissenschaftler. Deswegen vielleicht noch ein paar Worte zu seiner Rolle in der Religionswissenschaft, was interessant ist oder bemerkenswert zumindest oder erwähnenswert. Also Iliade steht für eine ganz bestimmte Strömung in der Religionswissenschaft, nämlich für die Religionsphänomenologie. Und was ist die Religionsphänomenologie? Das kann man vielleicht mal ganz kurz anreißen, weil es nämlich wichtig auch für Iliades Methode ist, dass die Religionsphänomenologie im Prinzip voraussetzt, dass es dass das religiöse Phänomen ein eigenständiges Phänomen ist. Also es hat eine eigene Modalität, es ist ein Phänomen sui generis, also ein Phänomen eigenen Ursprungs, was sich nicht aus soziologischen, historischen oder kulturellen Bedingungen ableiten lässt, sondern eine eigene Autorität hat und quasi noch konstitutiver ist als historische und so andere Faktoren. Also Iliades Überzeugung war auch Zeit seines Lebens, dass, und damit hat er sich auch gegen diese moderne Tendenzen, gegen diese Spezialwissenschaft, in diese spezialwissenschaftlichen Tendenzen an der Universität gewährt, indem er gesagt hat, wenn man anfängt, dieses Phänomen Religion aus soziologischen oder welchen Perspektiven auch immer zu nähern, dann wird das Phänomen als solches geleugnet und es verschwindet. Also man muss es schon ernst nehmen, wenn man es sich mit ihm auseinandersetzen will. Und das ist natürlich, wenn man aus heutiger methodischer Sicht auf ihn guckt, ein Problem, weil man ihm gesagt wird, die Nähe zum Gegenstand ist zu groß gewesen, als dass er hätte objektive Aussagen darüber treffen können. Aber genau das ist eben sein Versuch gewesen, aus einem universalistischen Ansatz heraus das Phänomen Religion zu fassen, was alle religiösen Äußerungen der Welt eint, sozusagen.
Und wenn ich ihn richtig verstehe, ist, du hattest es ja auch gerade gesagt, ist, dass die Religion eben allen anderen Phänomenen vorausgeht. Oder gibt es da diese Hierarchie nicht, sondern man sagt einfach, es ist gleichwertig neben anderen Phänomenen.
Nee, oder? Also ich weiß nicht, ob er es hierarchisch so benennt, aber aus seinem Verständnis, und das werden wir später auch noch sehen, ist das religiöse Phänomen ganz klar vor den anderen anzusiedeln, also vor soziologischen Äußerungen. Natürlich gibt es unterschiedliche Spielarten des religiösen Phänomens, aber das Phänomen als solche, also die Struktur, wie es sich im Menschen äußert, die ist universal und konstitutiv für das menschliche Leben generell. Wie gesagt, und jeder, der sich mit Geisteswissenschaften heutzutage beschäftigt, der weiß, dass Tendenz zur Spezialwissenschaft, das haben wir in allen Fächern, in Geschichte, wo auch immer, natürlich auf solche Ambitionen solche Positionen überholt zu haben.
Ja, heute wird es dann heißen, das ist nicht differenziert genug, wir müssen weiter differenzieren. Genau. Ja, und verliert dann darüber eigentlich das Ganze aus dem Blick. Ja.
Und bei Iliade war es tatsächlich umgekehrt. Er hat aus der Differenzierung zu einem allgemeingültigen Begriff des Heiligen geführt. Und damit ist das Stichwort auch schon gefallen, das Heilige, wohl das bekannteste Werk und was man an dieser Stelle auch, denke ich, empfehlen kann, ist ein kleines Werk, das heißt Das Heilige und das Profane, was auf Deutsch zuerst in welcher Reihe nochmal erschienen ist?
Das
ist
Rowohlt Enzyklopädie-Reihe, herausgegeben von Ernesto Grassi, ein italienisch-deutscher Philosoph und also auch ein konservativer Philosoph, der auch über den Mythos geschrieben hat. Und das Ziel dieser Reihe war, dass man eben Experten aus verschiedensten Bereichen, also Physik, Philosophie, Religionswissenschaft heranzieht, damit die ihren Gegenstand auf, ich sag jetzt mal, 150 Seiten möglichst allgemein verständlich darstellen. Und in dieser Reihe ist dann eben auch das Buch von Iliade erschienen und deshalb bietet es sich auch besonders gut als Einführung an, weil es auch als Einführung gedacht war.
Genau, es ist im Prinzip, also es macht genau das, was du auch gesagt hast, es stellt im Prinzip die Essenz von Iliades Denken oder Iliades Methode dar. Also es ist ein sehr guter erster Zugang zu seinem Denken. Was man aber auch noch sagen muss, es ist ein sehr schmales Band und wer denkt, okay, da müssten vielleicht mehr empirische Beweise und so weiter ran, also keine Sorge, Iliade hat noch eine mehrbändige Geschichte der religiösen Ideen geschrieben und so weiter. Also auf Material, das ist alles da, aber das ist bewusst in dieser Ausgabe runtergekürzt. Aber das bietet sich auch dementsprechend für uns an, dieses Werk, diese Essenz seines Denkens als Ausgangspunkt zu nehmen, um sich mal ein paar Begriffen oder seiner Denkweise anzunähern. Genau, also der Titel lautet Das Heilige und das Profane. Und die Definition von diesem Ganzen, was es überhaupt bedeutet, gibt Iliade selbst und klingt denkbar einfach. Und zwar, die erste Definition des Heiligen ist, dass es den Gegensatz zum Profanen bildet. Das klingt erstmal einfach, aber es hat tatsächlich eine große Tragweite, wenn man diesen Ansatz konsequent weiterzieht. Das klingt natürlich jetzt sehr abstrakt und deswegen hattest du mich ja auch gebeten, das vielleicht mit einem Beispiel zu untermauern, um das mal verständlich zu machen, was es überhaupt meint, wenn es was Heiliges und das Profane in der Welt gibt. Und für Iliade ist klar, es gibt diesen beiden Faktoren, es gibt diese beiden Elemente und die bestimmen das menschliche Wesen und zugleich unterscheiden die sich qualitativ voneinander. Also das Heilige ist qualitativ viel höherwertiger als das Profane. Das Profane ist im Prinzip der Raum um das Heilige drumherum. Also um auch mal bei diesem Raum, den ich jetzt schon mal genannt habe, zu bleiben. Vielleicht ein Beispiel, was bei Iliade auch immer interessant ist, dass er immer versucht, Beispiele aus der Gegenwart anzuführen, um zu zeigen, wie aktuell dieses religiöse Denken auch heute noch ist. Genau, da sagt er zum Beispiel auch, wenn wir von einer heiligen Zeit sprechen, die natürlich für den Homo religiosus, wirst du gleich noch erklären, was anderes ist als für den modernen Menschen. Aber ist doch klar, dass wir auch selbst, wenn wir jetzt in unserer religiösen Denkweise über besondere Zeiten nachdenken, also zum Beispiel, wenn wir an Orte denken, wo wir uns das erste Mal verliebt haben oder wo wir als Kind immer im Urlaub waren oder wenn wir an den Garten unseres Kinderhauses denken, dass sich das schon klar ist, dass in unserem Denken, in unserer Wahrnehmung sich dieser Raum qualitativ unterscheidet von einer S-Bahn-Fahrt morgens vom Hauptbahnhof zum zoologischen Garten, dass das einfach ein anderer Raum und
eine andere Zeit. Du bist gerade vom Zeit auf den Raum gesprungen. Genau,
genau. Ja,
genau. Genau. Es ist eine heilige, eine andere, qualitativ andere Zeit. Ne? Wenn wir zurückdenken an.
Genau, es ist eine Raum. Qualitativ andere Zeit und der Raum wird dadurch auch gleichzeitig ein anderer. Genau, der Raum bekommt dadurch ein anderes Verständnis. Ja, also das vielleicht nur mal als kleines Beispiel vorab, wie man sich diesem Denken nähern kann.
Vielleicht noch ein anderes Beispiel, das auch Iliade selbst bringt, ist, ne, wenn wir heute in eine Kirche eintreten, auch wenn wir nicht betreten, ja, nicht jetzt im Sinne von Mitglied werden, sondern wir betreten eine Kirche und auch wenn der Mensch gar nicht religiös ist, empfindet er hier, das ist was anderes als der Vorplatz der Kirche oder so. Hier wird irgendwie eine Schwelle übertreten und dadurch ändert sich qualitativ der Raum. Ja, und man merkt, okay, hier ist man in einem heiligen oder geheiligten Raum. Ja, also auch, wie du schon sagst, es gibt auch heute immer noch Spurenelemente des Heiligen. Das ist nicht komplett verloren gegangen. Und ich glaube, Iliade wird auch sagen, es kann gar keinen vollkommen profanen Menschen geben. Ne? Sondern, dass man immer vom Religiösen zehrt, auch wenn man es sich nicht bewusst macht, wie eben der moderne Mensch.
Ja. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, es kann keine komplett geheiligte Welt aus Iliades Sicht geben. Weil das ist eben die Krux des Menschsein, dass er versucht, sich dem Heiligen anzunähern. Das kann er immer nur punktuell machen und nicht im Ganzen. Aber da werden wir gleich zu kommen. Ja. Vielleicht ist auch noch zu sagen, dass wir uns hier oder natürlich wir uns hier nach Iliade oder im Sinne von Iliade, wenn wir Beispiele bringen, auf den sogenannten Homo religiosus beziehen. Also seine Beispiele beziehen sich auf einen Menschen, das bezeichnet er mit diesem Begriff Homo religiosus, der nicht modern ist, der im Prinzip archaisch geprägt ist und nicht das moderne Geschichtsverständnis hat. Das ist, denke ich, entscheidend.
Das würde man wahrscheinlich heute dann noch bei, ich sag mal, primitiven Stämmen irgendwo finden, dieses Weltbild. Ne? Wobei die natürlich auch schon in Kontakt getreten sind mit der modernen Welt.
Ja.
Oder jetzt, wenn wir bei unserer Geschichte bleiben, ist es wahrscheinlich der homerische Mensch oder sogar noch vorhomerische Mensch, um den es hier geht.
Ja, im Folgenden werden wir jetzt aber nochmal versuchen, das Ganze ein bisschen zu konkretisieren, beziehungsweise uns gegenseitig auch nochmal zu helfen versuchen, zu verstehen, wie Iliades Zugang zur Welt ist oder der Zugang des Welt des Homo religiosus. Und vielleicht können wir da immer mit dem Mythos beginnen.
Ja, also der Mythos, die Mythen ist natürlich das Zentrum, um dem der archaische Mensch einfach kreist, sind die Mythen. Also die Frage ist erst einmal, wie sieht eigentlich das Weltbild des archaisch-mythischen Menschen, also des Homo religiosus, aus? Und vielleicht kann man es vereinfachend so darstellen, dass ein Mensch, der in eine mythische Gemeinschaft hineingeboren wird, immer schon in einer sinnvollen Ordnung, ja, in einem Kosmos existiert. Ja, es gibt in dieser Welt keine existenzielle Unsicherheit, wie etwa in der Moderne, weil es eben eine Vielzahl von Mythen gibt, die alle wichtigen Dinge des Lebens, von der Geburt bis zum Tod, von handwerklichen Betätigungen bis zum Sinn der Gemeinschaft und der Rituale, alles erklärt. Ja, das heißt, die Mythen sind eine Form der Weltdeutung. Ja, warum sind die Dinge, die man sieht, so wie sie sind? Oder warum tun wir das, was wir tun, genau auf diese Art und Weise und nicht anders? Auf all diese Fragen bieten die verschiedenen Mythen antworten. Ich meine, natürlich uns als Europäern sind die griechischen Mythen vertraut. Und deswegen nehme ich jetzt mal ein Beispiel eben daraus. Man nennt das ja Etiologie, also dass die Mythen auch nicht nur, aber auch die Funktion haben, zu erklären eben, warum das, was da ist, so ist, wie es ist. Ja, und da gibt es eine bekannte Mythe, die erklären soll, warum es verschiedene Hautfarben unter den Menschen gibt. Ja, eine Tatsache.
Also die griechische jetzt.
Bitte?
Von den Griechen.
Von den Griechen, ja, das ist eine griechische. Also die Griechen haben ja auch gesehen, es gibt verschiedene Farbtypen, es gibt dunkel, es gibt hell. Und das, da hat man erstmal Erklärungsbedarf, warum das so ist. Ja. Und der griechische Mythos erklärt diese Tatsache, die man eben wahrnimmt, damit, dass es gab ein Phaeton, das ist der Sohn des Sonnengottes Helios, der hat seinen Vater angebettelt, ich sage jetzt mal vereinfacht, um zu beweisen, dass er der Sohn wirklich des Sonnengottes ist, hat er darum gebeten, einmal den Sonnenwagen mit den Pferden zu ziehen. Ja, und sein Vater, notgedrungen, erlaubt ihm das. Das Problem ist, Phaeton ist zu schwach, um die Pferde zu zügeln. Sie reißen aus, das heißt, die Sonne schwankt von oben nach unten und so weiter. Und da, wo die Sonne nach unten zur Erde gegangen, hat sie die Menschen verbrannt. Und deswegen gibt es dunkle Menschen. So. Das klingt heute lustig, aber das ist auch eine der Funktionen von Mythen, eben das, was man sieht, zu deuten. Und ja, eines wird auch schon an diesem Mythos deutlich, dass die Einrichtung der Welt, so wie sie ist, irgendwie mit den Göttern zusammenhängt. Ja? Und deswegen, die Mythen sind immer Erzählungen von göttlichen Handlungen. Ja, und der wichtigste Mythos und das Vorbild letztlich für alle anderen Mythen ist immer die Kosmogonie. Das heißt, die Erzählung davon, wie am Ursprung aller Zeiten der Kosmos entstanden ist. Ja. Das heißt, mit anderen Worten, die Mythen erzählen von den Urhandlungen der Götter. Ja. Und das heißt, dass natürlich gleichzeitig die Mythen auch ein mythisches Modell für den Menschen bereitstellen. So wie einst die Götter in einer Urhandlung gehandelt haben, das ist das Modell für alle menschlichen Handlungen. Dem müssen wir nachstreben. Ja, und es gibt ein Beispiel aus der heutigen Zeit, Ernst Jünger zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, wo das genau, ich glaube, der Kampf als inneres Erlebnis hat auch mal geschrieben, der Soldat, der im Krieg tötet, vollzieht eine Urhandlung, die man durch die gesamte Geschichte bis in den Mythos zurückverfolgen kann. Ja, also es gibt eben eine Handlung, die immer wieder sich perpetuiert durch alle Jahrhunderte eben durch. Ja, so Ernst Jünger. Und ja, ich glaube, man muss auch sagen, dass es eben nicht für alles Mythen gibt. Also auch der Homo religiosus kennt durchaus diese Unterscheidung eben zwischen profanen und heiligen Handlungen. Aber dass es eben für alle individuell und gemeinschaftlich wichtigen Tätigkeiten einen göttlichen Herkunftsmythos gibt, der eben begründet, warum etwas so ist, wie es ist. Ja, so viel vielleicht zur Rolle der Mythen in archaischen Gesellschaften.
Ja, du hast jetzt gerade was gemacht, was Iliade sehr freuen würde, also den Mythos anhand eines konkreten Beispiels dargestellt. Aber es, was ja vielleicht schon mal sehr wichtig ist als Voraussetzung, aber uns geht es ja auch nicht darum, über den Mythos oder den Mythen zu sprechen, sondern um Iliades Deutung, weil Mythen wurden auch schon vor Iliade aufgeschrieben und interpretiert und so weiter und so fort. Ja. Und das Neuartige oder warum Iliade ja auch eine Sonderstellung hat in der Religionswissenschaft oder in der Philosophie, vielleicht sogar in der Religionsphilosophie, ist, weil er der ganzen einen eigenen Deutung verpasst und eine eigene Religionstheorie ja aufstellt. Der Mythos, um mit Iliade zu sprechen, hat das offenbart, was sich in Illud Tempus, so wie sie erst auch schon mal schreibt, in jener Zeit zugetragen hat. Und dabei ist erstmal ganz wichtig zu sagen, dass der Mythos ist eine Geschichte, die man nicht historisch datieren kann, weil er funktioniert nicht in einem zeitlichen Rahmen, wie im Christentum, da werden wir später noch drauf kommen, sondern in einer unbestimmten Urzeit, in einer verdunkelten Urzeit ist der Mythos passiert und da sind die Handlungen der Götter vollzogen worden. Und durch diesen Mythos, durch diese Enthüllung, die durch Erzählungen an den Menschen getragen werden, wird eben diese Weltschöpfung offenbart. Und genau, dadurch wurde dann eben die Grundlage des Menschen überhaupt gelegt. Was jetzt bei Iliade aber das Besondere ist, dass er eben sagt, es ist ein Grundmotiv des Menschen zu versuchen, sich diesem Mythos, sich dieser verdunkelten, nicht ganz bekannten Urzeit anzunähern und sie zu reaktualisieren, weil der Mensch, der religiöse Mensch, versucht, weil er weiß, dass moderne, oder das nicht das, Entschuldigung, nicht das moderne Leben, er weiß, das einfache Leben ist sinnlos und die Suche nach dem Heiligen und die Sehnsucht nach dem Sein als solchen führt ihn letztlich zum Mythos. Und das ist eine menschliche Grundkonstante, die den Homo religiosus ganz existenziell geprägt hat. Und deswegen versucht der Homo religiosus, den Mythos zu reaktualisieren und an diese Urzeit der Götter anzuknüpfen. Und das ist auch damit gemeint, wenn Iliade, eine Aufsatzsammlung von ihm heißt so, Sehnsucht nach dem Ursprung. Damit deutet er eben dieses Gefühl an, was alle Menschen, ja, was alle Menschen eint, dass sie sich letztlich nach einer reinen, unbeschmutzten Zustand sehen. Und das ist eben die Zeit des Mythos, dieser Offenbarung, der in Illud Tempus stattgefunden hat.
Und ich glaube, jetzt kann man doch auch nochmal das mit der Religionsphänomenologie, das ist doch genau der Ansatz auch, oder? Dass man eben von Iliade, dass er eben sagt, alle Religionen haben genau das gemeinsam, nämlich diese Sehnsucht nach dem Ursprung. Und das zu erkennen heißt eben, genau, das ist die Eigenständigkeit des religiösen Phänomens.
Ja. Und das ist auch die Eigenständigkeit bis zu dem Punkt von Iliades Deutung, dass er sagt, universal ist nicht der Mythos als solcher. Also das Beispiel, was du gerade gebracht hast, das ist ein griechisches Beispiel. Aber universal ist der Versuch, die Zeit des Mythos zu vergegenwärtigen und sich daran anzuknüpfen, zu reaktualisieren. Das ist das, was Iliade ausgemacht hat als einen religiösen Urantrieb, der uns auch heute in der modernen Welt noch heimsucht. Nämlich der versucht, dieses Heimweh sozusagen, was der Mensch hat, durch die Anknüpfung an den Mythos zu reaktualisieren. Genau, ganz entscheidend ist dabei auch noch, man hatte schon, also auch diese Begriffe Sehnsucht und Sinnsuche und so weiter deuten es ja an, dass man, dass es da auch eine emotionale Komponente gibt. Und für Iliade, er deutet es wirklich so, dass er sagt, es ist der Versuch von dem Menschen, den Göttern nahe zu kommen. Und das tut er auch, indem er diesen Mythos vergegenwärtigt. Er kommt der Zeit der Götter nahe und entkommt seiner profanen, seiner Alltagstätigkeit und seiner Alltagszeit und kann damit wieder an, ja, sein Heimweh frönen und knüpft an die alte, ursprüngliche Zeit an. Und das ist ein sehr entscheidender Punkt.
Ja, wir kommen ja auch gleich noch zum Zeitverständnis des Homo religiosus im Gegensatz zum modernen Menschen. Ja, wolltest du noch was zu den Riten sagen?
Ja, also
weil Mythos geht natürlich, Mythen gehen immer einher mit Ritualen, die, du hattest es eben auch schon gesagt, der Versuch der Reaktualisierung des in den Mythen Dargestellten oder Erzählten sind.
Ja, das ist dann natürlich, das passiert dann natürlich durch Riten. Also mit den Mythos haben als die Urerzählung, die Handlungsweisen des Menschen vorgibt. Also beispielsweise, wenn auch der Homo religiosus ein neues Land betritt, dann nimmt er sich ein Beispiel, wie das im Mythos erzählt wurde und heiligt das Land und ordnet es nach gewissen Grundsätzen. Das sind alles Vorgaben, die im Mythos erzählt wurden, offenbart wurden sozusagen. Aber die Riten letztlich sind dann natürlich, oder durch mittels Riten, also oder mittels ritueller Handlungen wird dann eben versucht, Ereignisse aus dieser mythologischen Zeit zu vergegenwärtigen, aus jener Zeit, aus Illud Tempus, wie er es nennt, um eben damit an die Zeit anzuknüpfen. Also durch Riten wird im Prinzip die Zeit wieder in den Jetzt-Zustand verholfen und reaktualisiert.
Jetzt wird, glaube ich, auch nochmal deutlich, was ich vorhin gesagt hatte, eben, dass die Mythen ein mythisches Modell anbieten, nach dem sich der Mensch in seinen Handlungen richten soll. Na, das sind eben rituelle Handlungen, in denen genau das Erzählte dann nochmal vollzogen wird. Und das soll, also jetzt ein anderes Beispiel wieder, Griechenland. Ja,
vielleicht noch ganz kurz, also charakteristisch dabei ist natürlich, dass der Mensch eben zum Zeitgenossen der Götter wird, weil er seine Handlungen nachahmt. Und dadurch, dass er diese Handlung nachahmt, ist er eben nah bei ihnen.
Das führt ungezwungen zu meinem Beispiel über, nämlich die griechische Tragödie hat vermutlich auch genau diesen Hintergrund. Na, dass eben bei den Tragödien werden auch Heroensagen dargestellt, ja, und dass natürlich die griechische Tragödie im Ursprung kein reines Unterhaltungsmedium war oder so, sondern eben Gottesdienst, ja. Und interessant ist auch ein Punkt, den Iliade mal nennt, ist, dass nicht nur rituelle Handlungen, ich sag jetzt mal Gottesdienst sind, sondern auch das Erzählen der Mythen, ja. Also ein Rhapsode wie Homer, der von den Heroentaten kündet, von ihnen singt, ja, das ist auch eine Form des Gottesdienstes, weil es die Mythen reaktualisiert im Erzählen, ja, und eine andere Form des Rituals in die ganzen archaischen Feste, ja, und
das ist vielleicht jetzt auch mal, bietet jetzt nochmal die Gelegenheit, das nochmal zu wiederholen, weil es, denke ich, so oder einigen auch fremd sein, wir zu wiederholen, warum wir jetzt hier überhaupt über Mythen und über Iliade reden, nämlich eben das, dass wir dadurch verstehen lernen, wie der Homo religiosus gedacht hat, wie eine andere Seinsweise offenbart hat, dass das moderne Denken nicht schon immer da war, dass es eben ein Ergebnis von Entwicklung ist und dass der Mensch seine größte Zeit ganz anders gelebt hat und ganz anders die Welt gedeutet hat. Und dazu sollen diese Beispiele eben helfen. Mhm.
Und was eben auch bei Iliade immer, merkt man beim Lesen, er sagt nicht moderne böse böse, sondern er stellt die religiöse Weltsicht des archaischen Menschen dar. Und der Leser fängt natürlich automatisch an, das mit seiner Zeit zu vergleichen und zu gucken, Mensch, ist da nicht eine Dimension, die wir verloren haben? So, ne? Und ich glaube auch in unseren Beispielen, die wir jetzt genannt haben, dass der Hörer genauso auch natürlich das automatisch der eigenen Zeit irgendwie gegenüberstellt. Ja,
ja, ich denke, das ist ein guter Punkt. Ja, wir haben ein bisschen über den Mythos geredet und wir müssen zwangsläufig auch über die Zeit reden und über das Zeitverständnis, weil das ist nicht nur, also auch bei Iliade, aber natürlich auch bei anderen Denkern, der entscheidende Punkt, wo dann letztlich modernes, die Grundlage für modernes Denken gelegt wird, nämlich im unterschiedlichen Zeitverständnis. Und da müssen wir vielleicht nochmal nachschieben, dass die Zeit für den Homo religiosus ist Fortschritt in der Zeit, also das Fortschreiten der Zeit, etwas, was nicht gut ist, weil es entfernt den Menschen noch weiter von der heiligen Zeit. Und deswegen versucht der Mensch ja mittels Riten an den Mythos anzuknüpfen und sich gegen die Zeit wehrt. Er kämpft im Prinzip gegen die Geschichte und will nicht, dass sie voranschreitet und versucht immer wieder zyklisches Geschichtsdenken an den Ursprung, an die Offenbarung anzuknüpfen und damit die Zeit der Götter zu reaktualisieren. Und das ist ganz wichtig für das Geschichtsverständnis eben. Das ist nicht wie modernes, alles, was voranschreitet, ist erstmal gut, sondern nein, alles, was voranschreitet, ist erstmal schlecht.
Das war jetzt alles zusammengefasst. Wir können es ja doch mal versuchen, aufzudröseln.
Ja, das werden wir auch, aber das ist schon mal.
Genau, klar. Man muss dazu sagen, wir orientieren uns ja, wie gesagt, an diesem Buch Das Heilige und das Profane von Iliade. Und er selber macht den, oder er selber versucht diesen Gegensatz, im Buch selbst illustriert er diesen Gegensatz am Beispiel von Zeit, Raum und Natur. Ja, also und wir sind, also das ist jetzt nicht unser Beispiel, sondern genau, Iliade.
Wir selbst sprechen hierfür mit Iliade.
Genau, also das sind die drei Kategorien, anhand deren er den Gegensatz zwischen archaischem und modernem Weltbild erklärt. Ja, du hattest jetzt die Zeit schon alles angerissen. Genau, wir sollen nochmal vielleicht aufdröseln. Du hattest ja eben auch schon gesagt, dass die Mythen immer von, sie gehen an einen Ursprung zurück, an eine nicht lokalisierbare Zeit. Das ist eigentlich die ewige Zeit, die mythische Zeit eben, ja, die nicht irgendwie historisch klar lokalisierbar ist. Und eine Folge dieses Denkens ist ja, dass je näher man dem Ursprung kommt, desto besser, hattest du ja auch gesagt. Mhm. Ja? Also das heißt, der Ursprung, also der irgendwo in der dunklen Vergangenheit liegt, ist immer das Heiligste. Ja, also dass wir, ich meine, heutzutage sind wir gewohnt, wir gehen mit der Zeit, ja, das Gute liegt in der Zukunft und beim archaischen Menschen ist es genau umgekehrt. Das Beste liegt in der absoluten Vergangenheit, die man gar nicht historisch datieren kann. Und das Ziel ist eigentlich, von der eigenen Zeit und dem Fortschreiten der eigenen Zeit erlöst zu werden, indem man zu diesem Ursprungszustand mittels des Ritus wieder zurückkehrt. Ja? Ja. Also es ist eine vollkommen andere Wertung zwischen Vergangenheit und Zukunft. Die Zukunft, du hattest es eben gerade gesagt, ja, die Zukunft ist prinzipiell ungewiss.
Ja, weil sie führt weg.
Sie ist entwertet einfach. Genau, je länger man wegschreitet von dem Ursprung, desto schlechter. Ja?
Und ja, vielleicht auch noch einen Punkt, weil das kann jetzt vielleicht so klingen, auch wenn wir darüber sprechen, aber es ist nochmal wichtig zu sagen, dass auch Iliade macht das nicht als Theorie auf, die er dann auf religiöse Phänomene drüber stülpt und so weiter oder seine eigene Welt, dass er sagt, ja, fortschreitend ist schlecht und so. Er zieht diese Konsequenzen tatsächlich aus Materialien, aus ganz, ganz vielen Materialien und das wollte ich nur nochmal sagen, weil der Eindruck kann getrübt werden, wenn man nur eben diesen kleinen Band, das Heilige und das Profane, liest, aber Iliade extrahiert sein Denken aus unfassbaren Quellensammlung.
Ja, da alle Kontinente abgedeckt, ja. Indianerstämme, genau. Schamanen, Indien, alles ist dabei. Ja, und aber ein Punkt, der jetzt eben auch schon klar geworden ist, wir hatten auch am Anfang schon gesagt, dass es nach Iliade keinen rein profanen Menschen geben kann, so wie du ja dann auch eingewandt hast, kann auch umgekehrt keinen rein religiösen Menschen geben. Und es ist eben auch schon beim archaischen Menschen so, dass er zwei verschiedene Arten der Zeit kennt, nämlich die profane Zeit, in der sein Leben natürlich fortschreitet, und die heilige Zeit, zu der man eben versucht zurückzukehren durch Rituale und so weiter. Das heißt, der archaische Mensch lebt in der profanen Zeit, aber es gibt immer wieder durch die Rituale so Einbrüche des Heiligen, indem man versucht, der profanen Zeit zu entkommen.
Ja, genau. Sehr. Ich denke, so kann man es sagen, ja. Ja, eine Frage ist natürlich, die da nahe liegt, wenn wir über dieses Zeitverständnis des Homo religiosus sprechen, die Frage, was wir eben auch schon angedeutet haben, also widersetzt sich diese Rückbesinnung auf den Mythos, auf die heilige Zeit, jeglichem Fortschritt? Oder kennt der Homo religiosus gar keinen Fortschritt? Und da sagt Iliade, ja, so einfach ist es auch nicht. Aber wenn Fortschritt passiert, passiert dieser Fortschritt aus göttlicher Vorsehung. Also es kann sein, der Mythos bleibt natürlich gleich, aber es gibt, es kann neue Offenbarungen geben, neue Ereignisse, die dann auch so gedeutet werden und aufgenommen werden. Und so passiert dann eben Fortschritt in der Geschichte. Aber ganz entscheidend, und damit kommen wir dann vielleicht jetzt zu dem springenden Punkt, es gibt kein Fortschreiten in der Geschichte, was zu einem besseren Heilszustand führt. Das passiert uns dann erstmals in der Geschichte der religiösen Ideen mit dem Aufkommen des Judentums.
Genau, ja. Vielleicht noch ein Wort, weil du es vorhin schon wie selbstverständlich eingeworfen, dieses zyklische Zeitverständnis, ne? Dass es eben genau das ist, dass man eben immer wieder versucht, zu diesem Ursprung zurückzukommen. Ewige Wiederkehr, Stichwort ewige Wiederkehr, und dass man immer versucht, wieder zurückzukehren zu diesem Ursprungszustand. Und das ist nochmal wichtig zu sagen, weil natürlich in Iliades Deutung das Judentum und das Christentum mit diesem zyklischen Zeitverständnis brechen und demgegenüber ein lineares Zeitverständnis etablieren, das auch dem heutigen modernen Zeitverständnis zugrunde liegt.
Ja, genau, deswegen kann man auch sagen, die ganze moderne Kultur basiert auf dieser Grundlage, allein schon aus dem Zeitverständnis heraus. Soweit könnte man schon gehen.
Ja.
Genau, was Iliade dann eben einbringt, sagt, genau, wir haben jetzt gerade den Homo religiosus betrachtet und dann kommt das Judentum in die Welt und er sagt, die entscheidende Neuerung im Judentum ist eben, dass die Zeit einen Anfang und ein Ende hat. Und das
Anfang ist der paradiesische Zustand und der Ende ist das jüngste Gericht dann.
Ganz genau. Genau, das kennt dieses traditionale Homo religiosus Denken eben nicht. Und das ist eine Neuerung, die entscheidend ist und dann natürlich im Christentum weitergeht. Weil das Christentum dann nach Iliade, und das ist ja auch irgendwo offenkundig, die Zeit als solche natürlich noch stärker gewichtet. Und damit haben wir auf einmal ein Zeitverständnis, was nicht sich immer wieder schließt und immer wieder an Anfang zurückkommt, sondern fortschreitet. Und indem es fortschreitet, die göttliche Vorsehung offenbart, kann man das sagen?
Ja.
Ja, genau.
Ja, aber um nochmal zu verdeutlichen, ne? Wir hatten ja eben gesagt, dass für den Homo religiosus die Vergangenheit den wichtigsten Wert darstellt. Und das wird jetzt umgekehrt, ja, weil der größere Wert liegt jetzt in der Zukunft, ja, weil man ist vertrieben aus dem Paradies und man will dahin gelangen. Das heißt, man schreitet in der Geschichte forthin zu dem besseren Zustand. Und also es wurde zurück, genau ja. Umgekehrt. Und ja.
Und das, genau, das ist ja dann auch nochmal der nächste qualitative Unterschied bei Iliade vom Christentum zum Judentum, dass im Christentum die religiösen Ereignisse sich eben in der Geschichte abgespielt haben. Also ganz konkret, das Evangelium, Jesus ist ein historisch fester Zeitpunkt, wo er aufgetreten ist.
Was ja auch im Glaubensbekenntnis dann explizit gelitten unter Pontius Pilatus. Da wird ja ein konkreter historischer Zeitpunkt festgesetzt, ja. Und das unterscheidet sich, wie du schon sagst, eben von den ganzen zeitlosen Mythen, dass wir hier ein ganz klar lokalisierbar in der römischen Geschichte lokalisierbares Ereignis haben.
Ja, und Iliade geht dann sogar, also es ist klar, der Unterschied ist, denke ich, klar, genau, wir haben ein historisches Ereignis, da offenbart sich, da beginnt dann auch irgendwo die Heilsgeschichte und so weiter, aber das ist eben der Unterschied, die Offenbarung liegt nicht in Illo Tempus, in verdunkelten Urzeiten zurück, sondern passiert in der Geschichte. Und Eliade sagt dann eben, dass das Christentum letztlich sogar eine Theologie der Geschichte kennt, sozusagen mit dem Ziel, das Heil des Menschen zu verwirklichen.
Ja, ja, bei den Vorbereitungen haben wir ja gemerkt, dass wir hinsichtlich der Bewertung des Christentums, also du und ich jetzt, nicht einer Meinung sind.
Naja.
Ja, aber wir können es ja trotzdem mal hier anreißen zumindest. Also ich glaube, der Punkt von Eliade ist ja richtig und klar auch. Also dieser
Gegensatz, und er ist auch differenzierter, als wir ihn jetzt hier
dargestellt haben. Genau, aber worauf man doch noch mal hinweisen sollte, denke ich, ist, dass natürlich auch das Christentum, was Eliade auch, glaube ich, nicht in Abrede stellen würde, es immer noch mythisch-zyklische Elemente hat. Ja, also beispielsweise in Form des Kirchenjahrs, ja, mit dem wiederkehrenden Ostern und Weihnachten, also Geburt Christi und Kreuzigung, die werden ja jedes Jahr aufs Neue gefeiert, ja, oder der Gottesdienst, ja, da wird auch wieder eine mythische Urhandlung, die Jesus Christus als erster vollbracht hat und somit dem Menschen ein mythisches Modell gibt, dass er in der Messe eben wieder reaktualisieren kann. Das heißt, dass auch das Christentum ist kein vollständiger Bruch mit diesem mythischen Weltbild, sondern hat auch noch Elemente, aber
klar, aber noch ganz kurz dazu, genau, also es ist ja auch bei der Kommunion, das ist nicht ein Symbol, das ist das Leib Christi, was ich da zu mir nehme.
Ja, da werden Protestanten jetzt
gut, ja,
protestieren, aber ja.
Protestieren, genau, genau, aber gut, beim Katholischen.
Wir sind ja Katholiken.
Kommt ja nicht aus seiner Haut raus, genau, aber das ist ja in diesem Verständnis, ist es ja so, es geht ja jetzt dieses Verständnis.
Ja.
Das katholische Verständnis ist es ja so, dass es das Leib ist und eben kein Symbol, ja.
Ja, aber ja, ich glaube, was nochmal wichtig ist, also zusammenfassend zu sagen, dass eben mit Judentum und Christentum ein vollkommen anderes Zeitverständnis, also die Gewichtung ist eine vollkommen andere geworden, ja, auch wenn das eben das Christentum gewisse zyklische Elemente noch hat, ja, wie eben beispielsweise die Urhandlung Christi, der das Vorbild gibt, ihm nachzuleben, oder die Messe und so weiter, dass doch der entscheidende Punkt ist, dass die Zeit vollkommen anders gewertet wird, dass man das Heil in der Zukunft erwartet und man sich dorthin bewegt. Ja. Wobei man hier natürlich auch ketzerisch sagen könnte, ob das nicht auch ein zyklisches Weltbild ist, weil wenn man ist aus dem Paradies vertrieben und möchte ins Paradies zurück, ob das nicht wiederum eine Rückkehr ins Paradies und somit auch zyklisch ist. Aber das führt vielleicht zu weit.
Es führt alles zu weit. Und natürlich müssen wir auch sagen, dass wir hier verallgemeinern und nicht alles im Detail sagen können. Was wir halt versuchen wollen, ist Eliades Denkweise darzustellen. Ja. Und da ist nun mal eine Vereinfachung notwendig.
Klar, aber man soll ja auch
also andeuten. Ich weiß sicherlich, ahne ich, dass hier Theologen zuhören, die an einer oder anderen Stelle widersprechen werden, was ja auch deren gutes Recht ist. Aber wie gesagt, es geht um Eliades Theorie und seinen Ansatz, die Moderne und den Homo Religiosus zu verstehen.
Ja, und auch entscheidend bei Eliade ist dann der Punkt, dass unser modernes Zeitverständnis eben eine säkularisierte Form des christlichen Zeitverständnisses. Also irgendwann wird die ganze heilsgeschichtliche Aspekt mit jüngstem Gericht und so weiter einfach, ich sag mal, vergessen oder über Bord geworfen und daraus ist unser heutiges Zeitverständnis entstanden. Ja, man erwartet sich irgendwas von der Zukunft, aber es ist nicht mehr das Heil, sondern Fortschritt oder sonst was.
Und das, denke ich, ist auch ein Problem, was bei vielen Traditionalisten, also Vertretern der integralen Tradition, kommt, dass die da nicht differenzieren. Es ist ein Christentum, Judentum und Moderne, sondern dass das alles ein Block ist. Und da gibt es ja schon noch, wie wir jetzt versucht haben darzustellen, oder wie Eliade es auch sieht, qualitative Abstufung zwischen einem modernen, säkularisierten Weltbild und dem christlichen.
Haben wir noch Zeit für den Raum, oder?
Zeit für den Raum. Das ist eine gute Überleitung von Zeit zum Raum.
Genau.
Ja, ein paar Sachen vielleicht noch zum Raum. Aber die Frage ist erstmal, haben wir die Geschichte, was heißt damit abgeschlossen, aber ist deutlich geworden, was wir sagen wollten? Ich hoffe doch, ja.
Ja, ja, vielleicht noch ein Wort, dass wir hatten jetzt öfter auch schon Geschichte gesagt und so weiter, dass natürlich der mythische Mensch in dem Sinne keine Geschichte kennt. Ja, und dass dieses Geschichtsverständnis als geschichtliche Taten sind einmalige, nicht wiederholbare Taten. Ja, das ist historisch. Ja. Mhm. Und dass der archaische Mensch das nicht kennt, weil die Handlung muss ja immer wieder wiederholbar sein. Ja. Es ist eben die mythische Handlung, die immer wiederholbar ist. Und dass eben mit dem christlichen Zeitverständnis auch eigentlich erst die Geschichte geboren wird, nämlich das Verständnis, Taten sind einmalig und nicht wiederholbar. Mhm. Ja. Und das als Fußnote. Ich glaube, es ist deutlich geworden, was Eliade mit heiliger und profaner Zeit meint.
Ja.
Also die profane Zeit ist die entsakralisierte, kontinuierlich fortlaufende.
Naja, nicht nur.
Ja, nicht nur, es ist, okay, die profane Zeit, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch bin. Profane Zeit ist die nicht heilige fortlaufende Zeit.
Ja, das ist, denke ich, kann man so stehen lassen. Würde Iliade so stehen lassen.
Das ist doch ein Ritterschlag.
Naja, ich bin ja nicht Iliade, aber ich würde. Vermutlich, na egal, wie auch immer. Also, ja, vielleicht noch zum Raum, da hatten wir am Anfang auch schon ein Beispiel gegeben, was hat der ganze Raum damit zu tun oder dass ein Raum, also damit meinen wir jetzt konkrete Gegenden, nach dem kosmischen Vorbild geheiligt und geordnet werden.
Wie immer, sehr abstrakt.
Ja, eben. Und dann kommen Sie und da wird dann das mit Beispiel.
Ja, ich glaube, wie gesagt, wir hatten ja vorhin das Beispiel auch schon mit der Kirche, die man eben betritt. Man betritt dort einen heiligen Raum. Und für den archaischen Menschen gab es natürlich auch profane Räume, aber eben auch heilige Räume. Heilige Berge, heilige Haine, heilige Grotten, heilige Steine und so weiter. Und das andere kannst du eigentlich, den Punkt hast du besser verstanden als ich, dass man versucht, auch den Raum auf der Welt nach mythischen Vorbildern zu gestalten.
Wenn der Raum nicht geordnet ist durch heilige Handlungen, dann ist es ein chaotischer Raum. Dann ist es ein durchweg profaner, chaotischer Raum. Es ist ein Nichts in dem Raum, weil keine Ordnung besteht. Und so bringt Iliade auch das Beispiel mit den spanischen Konquistadoren, als sie eben im Namen, also die haben dann eben Amerika. Die Geschichte kennt jeder, genau, haben eben neue Kontinente erschlossen und indem sie dann das Kreuz aufgerichtet haben und die Gegend geweiht haben, ist die Gegend überhaupt somit erstmal als Raum aufgetreten. Vorher war es im Prinzip das chaotische Nichts und dadurch, dass das muss man sich tatsächlich so plastisch vorstellen, auch wenn es schwerfällt, aber dadurch, dass das Kreuz aufgerichtet wurde, ist eben die Welt gegründet worden dadurch.
Der Raum wurde geheiligt.
Der Raum wurde geheiligt, geordnet im ersten Punkt zunächst einmal und ist dadurch einfach auch erschlossen. Gegründet worden, was vorher nicht der Fall war. Also genau, der Mensch versucht immer dem Raum eine Ordnung zu geben nach göttlichem Vorbild, indem er die Erde weiht oder in welchen Ritualen auch immer ihm ein Zentrum gibt, von dem aus dann, ich meine, das haben wir noch heute, die Kirchen stehen auch immer im Zentrum des Dorfes.
Oder Bonifatius hat die heiligen Bäume der Germanen fällen lassen, um zu zeigen, eure Götter sind wirkungslos.
Genau, und hat natürlich dann auch die Gegend geweiht und dann ist ein ganz neuer Raum erschlossen worden. Und das muss man aus dem religiösen Denken ernst nehmen, diese Überzeugung.
Ja, und jetzt im Vergleich zu modernen Menschen kann man eben sagen, dass der Homo religiosus im Grunde eine heilige Landkarte hatte. Ja, es gab überall heilige Orte und nicht so wie heute, dass man eben sagt, ja gut, ich gehe in die Kirche und das ist noch irgendwie ein Residuum, wo es das Heilige gibt, sondern er war umgeben von heiligen Räumen. Und auch sein eigenes Haus, schreibt der Iliade, hat einen heiligen Charakter. Ja.
Ja, er versucht, also der religiöse Mensch versucht selbst im kleinen Raum, selbst in seinem eigenen Haus, den Kosmos der Götter nachzubilden, um ihm, wie schon vorhin gesagt, nahe zu kommen. Mhm. Und deswegen nimmt er dieses Vorbild vom Mythos und überträgt das auf alle anderen Formen, um damit den Mythos zu reaktualisieren, die Götter nahe zu bringen, sich der Zeit nahe zu bringen, dem Sein nahe zu kommen und seiner Sehnsucht nach dem Ursprung.
Aber das ist so ein Punkt, der ist irgendwie, finde ich, persönlich schwer irgendwie nachzuvollziehen, weil du heute gehst halt nach Hause, und es ist halt kein sakraler Raum. So. Deswegen fand ich gerade diese Raumbeispiele von ihm immer schwer nachzuvollziehen. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch noch so ein Bewusstsein von der Unversehrtheit oder Unverletzlichkeit der Wohnung. Ja, es ist immer noch so ein heiliger Bereich, die eigene Wohnung, der durch die Tür, sag ich mal, zur Außenwelt abgeschlossen oder reglementiert wird.
Ja, aber ich meine auch in größeren Dimensionen gibt es natürlich für dich und wahrscheinlich für jeden, der zuhört, auch qualitative Unterschiede im Raum, was ich am Anfang schon versucht habe anzudeuten. Das ist Land der Heimat, da wo du als erstes mal im Garten gespielt hast, ist eine andere Qualität als Raum, als der Raum vom Nachbar. Mhm. Oder wie auch immer. Das ist schon für dich eine gewisse Ordnung, die du vollziehst. Und der Homo religiosus hat das nach anderen Prinzipien gemacht. Aber dieses Denken, dass es qualitative Unterschiede im Raum gibt, das gründet in dieser Überzeugung des Homo religiosus so Iliade.
Ja, das führt ja auch wieder eben zu dem Punkt zurück, dass die Religion nach Iliade allem vorausgeht. Ja, also unser heutiges säkulares Verständnis von Zeit und Raum wurzelt in einem ursprünglich religiösen Denken. Und das zeigt er ja für alle moderne Phänomene letztlich, wie sie einfach Derivate der Religion sind.
Und das, finde ich, ist ein ganz zentraler Punkt, der mich persönlich auch in Iliade immer so fasziniert hat, dass er von diesem Homo religiosus auch dahin kommt oder es ihm gelingt, moderne Phänomene zu zu beschreiben. Also da gibt es auch bei ihm das Beispiel, ich weiß nicht mehr, wo es ist, aber es gibt etliche davon, wo er auch zum Beispiel sagt, dieser Wunsch, sich in modernen Romanen, also modern kann man streichen, sich in Romanen, in Erzählungen zu verlieren, das könnte man auch übertragen auf Binge-Watching, auf Serien, stundenlang gucken. Das ist eben der Versuch, den Fortschritt der Zeit aufzuheben. Weil wenn du dich verlierst da drin und die Welt um dich herum vergisst und in dieser Serie drin bist, dann hast du ein anderes Zeitverständnis. Oh. Und er sagt, da äußert sich, in diesen Phänomenen äußert sich der Wunsch, die Zeit aufzuheben und nicht in der historischen Zeit zu leben. Und von solchen Beispielen gibt es ganz viele. Und wenn man das einmal bei ihm gelesen hat, dann kommt man, glaube ich, nur noch schwer daraus, auch in der Moderne nicht immer nur diesen positiven Fortschrittsaspekt zu sehen, sondern im Prinzip, dass es säkularisierte religiöse Phänomene sind. Und gleichzeitig schwingt er natürlich immer mit, man hat was verloren
dadurch. Und das ist aber auch eben das Starke, weil er nimmt das ja auch ernst. Also er verurteilt auch nicht, sage ich mal, das stundenlange Serien gucken oder so, sondern er nimmt es als Wissen.
Das gab es bei ihm noch nicht, das war jetzt mein Beispiel.
Ja, aber er macht es ja mit den Romanen, sich darin zu verlieren. Und auch da, er sagt ja nicht, das sind Idioten, die das so machen, sondern er versucht in all diesen modernen Lebensäußerungen das authentische religiöse Bedürfnis zu erkennen, weil er eben davon ausgeht, dass der Mensch durch alle Zeiten hinweg dieses religiöse Bedürfnis hat, dass eben in der Moderne keinen äußeren Halt mehr findet in Mythen oder sonst was und deshalb sucht man sich Kompensationen dafür. Aber er verurteilt das nicht, sondern nimmt es eben ernst als Wissenschaftler. Und das ist auch eben die Stärke von ihm. Er behandelt ja auch New Age-Bewegung und heidnische Hexenkulte im 20. Jahrhundert, all solche Sachen, die er ernst nimmt und deutet als, als Ersatz für den metaphysischen Verlust der Moderne.
Ja. Beziehungsweise stellt er das gegenüber und wir können das so deuten.
Ja.
Und aber wie du auch schon sagst, er hat natürlich extremen Respekt vor dem menschlichen Leben und vor jeglichen Äußerungen davon. Und das fängt ja an bei der Verteidigung, oder was heißt nicht der Verteidigung, aber der Erklärung des Kannibalismus beispielsweise, dass er das erklärt, warum man das nicht so einfach verurteilen sollte. Natürlich ist es jetzt ein problematisches Thema, aber er fängt da an, nur um mal einmal die Extreme aufzuzeigen, er fängt da an und geht bis zu modernen Beispielen und hat eben einen großen Respekt vor dem menschlichen Leben und den menschlichen Äußerungen. Und in all diesen Äußerungen äußert sich eben das Heilige, was ein universales Phänomen ist, was Teil seiner Kerntheorie
vielleicht ist. Vielleicht zum Abschluss, wir hatten jetzt nur das Heilige und das Profane genannt. Welche Bücher würdest du persönlich jemandem empfehlen, der sich jetzt vertiefend mit Iliade beschäftigt? Weil man muss ja sagen, es sind auf dem deutschen Markt, glaube ich, 50 Bücher von dem erschienen. Also, dass man so eine vielleicht eine erste Grundorientierung bietet, was der interessierte Leser vielleicht prioritär behandeln sollte.
Prioritär sollte er behandeln die Religion und das Heilige, Elemente der Religionsgeschichte. Das ist im Prinzip die ausführliche Variante von das Heilige und das Profane. Also da sind die Heilige und Profane ist eine gekürzte Version davon, kann man so vereinfacht sagen. Also wer sich damit intensiv befassen will, die Religion und das Heilige. Wer sich noch mehr für das Geschichtsthema interessiert, zyklische Geschichtsdenken, Kosmos und Geschichte, der Mythos der ewigen Wiederkehr. Also ich gebe jetzt nicht Verlag und so weiter an, das wird man, denke ich, recherchieren
können. Wir haben ja auch einen OPAC.
Genau,
wir haben das ja alles.
Und dann vielleicht noch ein Beispiel, wer sich mehr für die diese modernen Phänomene interessiert, ist die Aufsatzsammlung Mythen, Träume und Mysterien. Da sind, glaube ich, diese Beispiele zu Moderne drin. Und ansonsten werde ich es natürlich noch einmal sagen, weil der Titel so großartig ist, Schamanismus und archaische Ekstasetechnik. Großartiger Titel, auch sehr gutes Buch. Und ich denke, das sollte zum Anfang erstmal genügen als Literaturhinweis. Ja, aber natürlich die Frage, um die wir nun herumkommen, was hat das mit Konservatismus zu tun? Wir haben es am Anfang schon mal gesagt, aber wir haben uns angewohnt, diese Klammer zu ziehen. Und ich denke, es ist auch an dieser Stelle nochmal notwendig. Also warum als Konservative Iliade lesen, wenn es noch nicht deutlich geworden ist in dieser Folge, was wir doch sehr hoffen?
Ja, also ich kann jetzt nur an das, was ich am Anfang gesagt habe, nochmal anknüpfen. Eben, dass natürlich der, ich glaube, der Konservative hat ein sehr feines Sensorium für die Verluste, die Moderne gebracht hat. Ja, und um auch das eigene Unbehagen an vielen modernen Entwicklungen zu verstehen oder so, ist Iliade ein unglaublich großer Gewinn, weil er diese, er kann das Gefühl der metaphysischen der transzendentalen Obdachlosigkeit, um mal Lukács zu zitieren, bietet eben eine Begründung dafür. Er hilft dabei, dass die Moderne zu verstehen und das Unbehagen an der Moderne auch zu verstehen.
Und die Moderne zu hinterfragen.
Die Moderne zu hinterfragen, genau. Das ist ja, den Hochmut der Modernen zu brechen und zu zeigen, naja, nicht jetzt früher war alles besser oder so, aber es gibt hier ein gleichwertiges, ursprünglicheres, na nicht gleichwertig, sondern ursprünglicheres, anderes, vollkommen anders geartetes Weltbild. Der Moderne ist stolz darauf, das überwunden zu haben, aber daran leidet er. Mhm. An der Überwindung leidet er eigentlich so. Und das ist, glaube ich, das Interessante bei Iliade. Er konfrontiert einen mit dem vollkommen anderen, das eben faszinierende Züge hat, die man ja auch auf die eigene Zeit notgedrungen anwendet.
Wie Sie so gerne zu sagen pflegen, Iliade ist eine lautlose Mine.
Ach so, ja. Ja, das hat Ernst Jünger mal über Karl Schmitz, der Begriff des Politischen, gesagt, eine lautlose Mine. Ja, es ist eine lautlose Mine unter die Moderne geschmuggelt.
Ja. Und, ja. Ja, in diesem Sinne vielleicht nochmal der Vollständigkeit halber, also was natürlich unser Versuch war, war einzuladen, sich mit dem Denken Iliades auseinanderzusetzen, dass natürlich jetzt Dinge vereinfachen mussten, auch generalisieren mussten, das sei uns nachgesehen, so hoffe ich doch, von Iliade und von Iliade-Experten und Religionswissenschaftlern, so die denn zuhören.
Und Theologen.
Und Theologen natürlich auch. Aber wie gesagt, der Versuch, einmal anzuzeigen, warum es sich lohnt, mit Iliade zu beschäftigen, was der Gewinn ist, was man davon mitnehmen kann. Ich hoffe, das ist uns zumindest in Ansätzen gelungen. Und ja, vielen Dank, Herr Danubio. Vielen Dank an Sie, liebe Zuhörer. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war Katechon, der Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite oder in den Shownotes.